Diese Melodie hat Millionen vor den Fernseher gelockt. Die Anfangsmusik von Wetten, dass Europas erfolgreichster Fernsehshow über Jahrzehnte hinweg. 1981 erfunden von Moderator und Showmaster Frank Elstner. Einer der TV-Stars aus der Ära der großen Samstagabendshows. Sein Konzept? Stars, Showacts und reichlich Glamour, aber als Beiwerk. Im Zentrum stehen die Wettkandidatinnen und Kandidaten. Menschen, scheinbar wie du und ich, die Außergewöhnliches leisten wollen. Top! Die Wette gilt.
Schaffen Sie es, einen 8 Tonnen schweren LKW auf 4 Gläser zu stellen, ohne dass diese zerbrechen? Schaffen Sie es, durch pure Lungenkraft eine Wärmflasche wie einen Ballon zum Platzen zu bringen? Schaffen Sie es, mit einem 15 Tonnen schweren Bagger einen 15 Meter hohen Turm hochzuklettern?
Alle drei Wetten glücken. Bei der Baggerwette sind 1997 selbst die Spice Girls als Wettpatinnen sprachlos.
Das ist eine ganz große Besonderheit. Diese Talente, die Verrückten, die sich da extra originelle Wetten überlegen und Monate, wochenlang proben. Das auf der einen Seite und dann natürlich die Weltstars auf dem Sofa. Die ganz große Welt kam nach Hause. Und diese Begegnung zwischen den bekannten Menschen in der Show und den unbekannten Menschen, das hat einen ganz eigentümlichen Reiz.
Findet Christian Stöffler. Der Journalist und Dokumentarfilmer ist nicht nur begeisterter Fernsehshow-Konsument, sondern hat über die Sternstunden der deutschen Fernsehgeschichte etliche Dokumentarfilme gedreht. Darunter eine Hommage an 70 Jahre Samstagabendshow. Die Königsklasse der Unterhaltungsformate. Das Lagerfeuer der Nation, das jung und alt vor den TV-Apparaten versammelte und kollektive Momente ganzer Generationen schuf. Was am Samstagabend lief, war der Gesprächsstoff, das, was alle gesehen haben mussten, die mitreden wollten.
Es ging immer am Samstagabend darum, eine möglichst große Reichweite zu erzielen und ein Programm anzubieten, das alle Generationen anspricht und möglichst eine große Mehrheit der Fernsehzuschauer. In den Hochzeiten der klassischen Fernsehunterhaltung waren das ja immer weit über 20 Millionen Zuschauer. Das sind ja Zahlen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann als Fernsehmacher. Das gibt es ja nur noch bei Endspielen der Fußballweltmeisterschaft.
Bereits der Einstieg in die Shows ist ein erhabenes Ritual und wird für viele zum Gütesiegel. Die Eurovisionsfanfare. Dazu als Bild kreisrund das Wort Eurovision, eingebettet in einen Strahlenkranz. Im Zentrum die beteiligten Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Es war ja eben eine sehr große Seegemeinschaft. Also wir begrüßen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Österreich, der Schweiz und Benelux oder sowas. Ja, da kamen immer solche Sätze, die Rosenthal sagte immer noch auch unsere Brüder und Schwestern aus der DDR. Das habe ich gar nicht verstanden als Kind aus Westdeutschland.
Erinnert sich Claudia Wick, die Leiterin der Abteilung Fernsehgeschichte in der Deutschen Kinemathek, einem Museum für Film und Fernsehen in Berlin.
Diese Eurovisionshymne ist ein Ritual wie vieles andere. Mir geht es heute noch so, wenn ich eben die Fanfare der Tagesschau höre, dann mache ich den Rücken gerade und denke, jetzt wird's wichtig. Und so war eben diese Eurovision eben, jetzt wird's spannend, jetzt wird's lustig, jetzt wird's unterhaltsam. Die hat es ja auch zu anderen Ereignissen gegeben, aber wir verbinden das sehr stark mit der Spielshow.
Keine andere Sendung verkörpert den Gedanken von Europa so sehr wie der erste wirklich große Klassiker unter den bundesdeutschen Spielshows. Einer wird gewinnen. Auch bekannt unter der Abkürzung EWG, eine Anspielung auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Vorläuferin der Europäischen Union. Ab 1964 wird Einer wird gewinnen in der ARD zum Straßenfeger am Samstagabend. Nach der Titelmelodie kommt sein Auftritt. Showmaster Hans-Joachim Kuhlenkampf, Spitzname Kuhli. Bei ihm treten Menschen aus verschiedenen europäischen Nationen gegeneinander an. Alle sprechen gut Deutsch. 4 Kandidatinnen und 4 Kandidaten messen sich paarweise in Themen der bildenden Kunst, in Geografie und Musik. Das klassische bildungsbürgerliche Programm. Fragen allerdings noch ohne Multiple-Choice-Antworten, wie man es heute aus Formaten wie Wer wird Millionär kennt.
Wer ist der Schöpfer der modernen Olympischen Spiele? Antwort: Pierre de Coubertin.
Gerne schlüpft Kuhli ein leidenschaftlicher Theater- und Filmschauspieler in diverse Rollen. Als Diogenes in der Tonne will er etwa wissen:
Welche berühmte Person soll mir aus der Sonne gehen? Antwort: Alexander der Große.
In der Show selbst ist er Kuli der Große. Kuhlenkampf wirkt als Zeremonienmeister, macht zweideutige, anzügliche Witze über das Kostüm und die Figur der Assistentin, heute undenkbar, und genießt das Rampenlicht. Lange Monologe und ausuferndes Überziehen der Sendezeit gehören zum EWG-Standard.
Das hat ja was fast schon von James Bond, dieses sich souverän darüber hinwegsetzen, über alle Schranken, über alle Begrenzungen. Die Sendezeit war ihm ja auch egal. Dieses Überziehen der Sendezeit war ja ein ganz wichtiges Signal, dass er sich jetzt über diese Vorschriften und die Erbsenzähler, die Bedenkenträger, über die Neinsager hinwegsetzt. Und genau das will man ja sehen am Samstagabend. Wir haben alle immer Zeitdruck, wir müssen alle im Ganzen, unsere Arbeitswoche ist getaktet. Und da jemand zu sehen, der sich über dieses Korsett hinwegsetzt, das war natürlich toll.
Sein Showtalent konnte Kuhlenkampf zuvor im Radio testen. Viele der frühen Fernsehshows der 1950er Jahre sind vom Hörfunk inspiriert. Damals laufen, gerade am Samstagabend, im Radio viele Unterhaltungssendungen mit Orchester, diversen Bands, Gästen und Spielen. Das Konzept wird zunächst 1:1 fürs Fernsehen übertragen und nach ans neue Medium angepasst. Am 7. November 1953 feiert die erste Ausgabe einer Samstagabendshow Premiere. Wer gegen wen? Angekündigt in Zeitungsanzeigen als
Preisraten zwischen den Mannschaften aus zwei deutschen Großstädten und dem Frankfurter Publikum. Quizmeister Hans-Joachim Kuhlenkampf.
Der teilt sich in den 1950er und 60er Jahren die Unterhaltungsarena mit weiteren Showmastern. Etwa Peter Frankenfeld, der ebenfalls zuvor im Radio moderiert hat und bereits als junger Mann in Varietés und als Zauberkünstler aufgetreten war. Oder Hans Rosenthal, der beim Sender RIAS Berlin Rate- und Unterhaltungssendungen entwirft, ehe er im Fernsehen Erfolge feiert mit »Gut gefragt ist halb gewonnen«. Rate mal mit Rosenthal und vor allem ab 1971 Dalli Dalli. Für Claudia Wick ist es eine besondere Generation an Kreativen, die die deutsche Fernsehshow in ihren Ursprüngen formte.
Hans Rosenthal war eigentlich Radiomoderator, Wim Tölke kam vom Sport, Kuhlenkampf kam eigentlich vom Theater. Und was diese Generation so eint, ist, glaube ich, das Angebot zu sagen, wo immer wir herkommen, was immer wir machen. Hans Rosenthal war Jude und verfolgt, Kuhlenkampf war im Krieg gewesen. Wir schieben das alles zur Seite und wir unterhalten euch. Und es ist auch nichts anderes wichtig, als dass ihr die richtige Antwort auf unsere Fragen habt. Und diese Antwort ist auch sozusagen unhinterfragt. Da gibt es ein richtig oder falsch. Das hatte natürlich viel mit der Vorgeschichte zu tun in Deutschland. Das war ein Teil des Vergessens und ein Teil des wir rücken wieder zusammen und wenn jetzt eben die Antwort Kairo ist, dann ist die Antwort Kairo. Punkt. Fertig.
In den Shows wird die heile Welt im Wirtschaftswunderland gepriesen. Unterhaltung zur puren Entspannung. Sich berieseln lassen, mitraten, mitlachen. Aufreger? Fehlanzeige. Zunächst. Doch mit den 1968er-Revolten, Studentenprotesten, Generationenkonflikten mit freizügiger Mode und liberalen Erziehungsmethoden formiert sich ein Wandel in der Gesellschaft, der bald auf den Bildschirmen zu spüren ist. So werden auch Fernsehshows wild, sexy, experimentierfreudig. Allen voran Wünsch dir was, das große Familienspiel. Zum ersten Mal moderiert eine Frau gleichberechtigt neben einem Mann. Vivi Bach und Dietmar Schönherr werden das erste Show-Ehepaar im deutschen Fernsehen.
Wünsch dir was, my darling, wünsch dir was. Wünsche sind so wunderschön.
Das ist vielleicht das größte Experiment, das sich das Fernsehen geleistet hat in diesem Spielshow-Bereich, Wünsch dir was, von 1969 bis 1972, also schon der Zeitraum zeigt ungefähr so den Zeitgeist. Und es ist entwickelt worden mit, André Heller ist immer so ein bekannter Name, den man da nennt, aber es waren halt Psychologen und Sozialarbeiter, die hinter den Kulissen auch Spiele entwickelt haben. Und es ging eigentlich gar nicht so sehr darum, dass jemand etwas richtig oder falsch machte, sondern dass er gut diskutierte, dass es Übereinstimmungsspiele gab, dass eben zum Beispiel die Eltern wissen, was die Tochter sich wohl für Klamotten aussucht.
Bühne frei für einen der großen Skandale der deutschen Fernsehunterhaltung. November 1970. Die Töchter der Familie haben die Wahl aus 5 Outfits. Sie sollen sich für eins entscheiden, das sie persönlich gerne anziehen würden. Vater, Mutter und Bruder müssen dann erraten, welche Garderobe sie sich wohl ausgesucht hat. Moderator Dietmar Schönherr präsentiert auf einem Laufsteg Mannequins, die die Modelle vorführen, darunter eines mit schwarzer Hose und einer transparenten Bluse. Daraufhin betritt eine der Töchter, damals 17, die Bühne. Sie hat sich, wie von den Eltern und ihrem Bruder korrekt getippt, in der Tat für den Look mit dem durchsichtigen Oberteil entschieden, ohne BH. Mit wippendem Busen schreitet sie an den Kameras vorbei und stellt sich selbstbewusst und stolz zu ihren lächelnden Eltern. Doch über der Nation ziehen Gewitterwolken auf. Beim ZDF in Mainz stehen die Telefone nicht mehr still. Es hagelt Beschwerden und Protestbriefe. Die Boulevardpresse überbietet sich mit Skandalartikeln. Kirchenverbände erregen sich über die in ihren Augen Obszönität. Es gibt Schmäh- und Drohbriefe, sogar Bombendrohungen. Und beste Einschaltquoten. Wünsch dir was gilt als eine der ersten interaktiven Spielshows. Am Ende darf das Publikum vor den TV-Geräten über den Sieg oder die Niederlage der Familien abstimmen. Mit aus heutiger Sicht höchst verschwenderischen Tests.
Es gab 2 Tests. Es gab den Wassertest oder den Stromtest. Entweder man musste loslaufen und die Klospülung drücken und alle Wasserhähne anmachen, was ja aus heutiger Sicht genauso absurd ist, oder eben den Stromverbrauch in die ja jeweils ausgewählten Regionen hochtreiben.
Das Fernsehpublikum einer bestimmten Region wird aufgerufen, ruckartig den Strom- oder Wasserverbrauch zu erhöhen, um damit einer Familie die Stimme zu geben.
Hat Ihnen die Leistung von Familie X besser gefallen als die von Familie Y? Dann schalten Sie, wenn der Gong ertönt, bitte bei Ihnen zu Hause für 20 Sekunden alle verfügbaren Lichtquellen ein.
So werden alle Familien geprüft. Anschließend gibt ein Vertreter des zuständigen Elektrizitätswerks oder Wasserwerks über das Telefon durch, bei welcher Kandidatenfamilie der Verbrauch am meisten gestiegen ist.
Es hat dann nochmal ein Revival gegeben in den 80er Jahren, nochmal eine Spielshow, Wünsch dir was. Da hat man es dann umgedreht und hat gesagt, bitte schalten Sie alles außer dem Fernseher aus. Wir wollen jetzt mal die Reduktion des Stroms messen. Da merken Sie wieder, wie viel auch Spielshows immer mit Zeitgeist zu tun haben. Es ist grundsätzlich ja immer die Idee gewesen dahinter, wie können wir diese Panzerglasscheibe dieses Bildschirms weicher machen? Wie können Leute in diese Show reinkommen, mitbestimmen? Und das war eben ein ganz früher Versuch der Mitbestimmung.
Showmaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Ich frag Sie jetzt ganz banal, halten Sie den für normal? Ein Beruf, dem kein Vertrauen schenkt, wer an eine hohe Rente denkt, nennt man ihn, wird man verdammt, zum Beispiel auf dem Standesamt.
Rudi Carrell, der Niederländer, der mit seiner unnachahmlichen Art das deutsche Showfernsehen geprägt hat. Er bringt Humor, sanften Witz und eine scheinbare Leichtigkeit in seine Auftritte. Dabei ist bei ihm jedes Wort, jede Geste bis ins Detail getestet, geprobt und zugeschliffen. Carrells Ziel, alles soll beiläufig wirken, mühelos, wie aus dem Ärmel geschüttelt. Doch von ihm stammt auch der Satz:
Wenn man etwas aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man vorher etwas reintun.
Wie kaum ein anderer hat Rudi Carrell zur Demokratisierung des Fernsehens beigetragen. In seinen Shows, wie etwa am Laufenden Band, bietet er den unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten die große Bühne. Sie sind nicht das Beiwerk zu den Stars, sondern werden selbst die Stars, müssen in Sketchen mitspielen, Gags zum Besten geben und bekommen die Möglichkeit, sich in Gesprächen mit Carrell ausführlich vorzustellen. Imitatoren berühmter Sängerinnen und Sänger dürfen ihre Gesangskünste unter Beweis stellen.
Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen.
Und in der Rudi Carrell Show Lass dich überraschen bringt er Menschen zusammen, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten aus den Augen verloren haben.
Jedes Land entwickelt seine eigene Fernsehkultur, eigene Fernsehtraditionen. Und einen vergleichbaren Kult um die Samstagabendshow wie in Deutschland gibt es eigentlich nicht. Es ist selbstverständlich, gibt es Unterhaltungssendungen überall an jedem Wochentag in allen Ländern. Aber dieses Phänomen Samstagabendshow gibt es wirklich tatsächlich nur in Deutschland.
Und zwar, wie der Dokumentarfilmer und TV-Experte Christian Stöffler betont, in West- und in Ostdeutschland. Diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs. Das TV-Ereignis in der DDR. Ein Kessel Buntes. Live gesendet aus den großen Hallen der Republik. Allen voran aus dem Friedrichstadtpalast in Ostberlin, dem größten Revue-Theater Europas. Ein Mix aus Musik, Comedy, Oper, Tanz, Artistik und Talk. Und natürlich den Auftritten des deutschen Fernsehballetts, die mit wechselnden Kostümen und aufwendigen Choreografien in jeder Show ihr Können zum Besten geben. Und als Bonus dürfen Stars aus dem Westen auftreten, etwa Udo Jürgens, Mireille Mathieu oder ABBA. Bis 1977 wird ein Kessel Buntes von Kabarettisten präsentiert, die sich einen durchaus spöttischen, wenn auch milden Blick auf den Alltag und die Politik der DDR erlauben. Im streng kontrollierten Fernsehen höchst ungewöhnlich und daher enorm populär.
Im Kessel Buntes gab es Kabarett, Satire in homöopathischen Dosen. Ganz wenig, ganz gezielte kleine Spitzen durften dort platziert werden. Es war natürlich jeder Text, alles, jedes Wort, das gesagt wurde in dieser Sendung, war vorher natürlich abgenommen. Das war auch wichtig als Signal. Wir erlauben auch Kritik. Das war sozusagen das Ventil der Narr, der dem König auch mal den Spiegel vorhalten darf.
1977 werden die Kabarettisten aus der Show gestrichen, auf Geheiß der Staatsführung. Die DDR-Unterhaltung und damit auch ein Kessel Buntes wird entschärft, lieblicher gemacht oder, wie es offiziell hieß, modernisiert. Im Kessel führen fortan Stars aus Fernsehen, Film und Bühne durchs Programm und prägen jede Ausgabe mit ihrer Persönlichkeit. Darunter Helga Hahnemann, Gunther Emmerlich und Wolfgang Lippert. Anders als im Westfernsehen gibt es im DDR-Fernsehen keine Showformate, in der Kandidaten direkt gegeneinander antreten, betont Claudia Wick.
Das Fernsehen der DDR war ja auch politisch gelenkt. Es sollte auch mit edukativ sein. Und deswegen ist der Wettbewerb, der eben bei uns ein Wettbewerb um den Besten war im Kapitalismus, war eben im Sozialismus der sogenannte sozialistische Wettbewerb, so hieß es auch. Und der musste eben auf jeden Fall gleichberechtigt sein. Und Glücksspiele waren eigentlich das Allerbeste, weil es dann eben nicht darum geht, dass der eine Leistung erbracht hat und der andere nicht. Und da gibt es so ein Format, Glück muss man haben. Das heißt dann auch so, mit Wolfgang Lippert, wo dann Trabi verlost worden ist oder ähnliche Sachen, wo man schätzen musste und nicht wissen.
Und die Shows im Westen? Die setzen vor allem in den 1980ern auf eine immer höhere Promi-Dichte. Etwa bei Joachim Fuchsberger in Auf los geht's los oder bei Wetten, dass, wo gerade in der Moderationsära von Thomas Gottschalk ab 1987 die Couch vor Weltstars überquillt, auch wenn viele von ihnen oft während der Sendung wieder dringend zum Flieger müssen. Andere Formate setzen auf Schabernack oder das rechte Maß an Schadenfreude, insbesondere verstehen sie Spaß. In Deutschland durch das Schweizer Moderatoren-Ehepaar Kurt Felix und Paola, einer der großen Publikumslieblinge. Oder die Shows werden durch das Aufkommen des Privatfernsehens Mitte der 1980er Jahre frecher, gemeiner, sarkastischer. Bestes Beispiel: Vier gegen Willi mit Mike Krüger. Hier müssen sich wieder mal Familien abrackern, gegeneinander antreten und Punkte sammeln. Aber sie werden weniger auf Leistung als auf ihre Leidensfähigkeit getestet. So muss ein Vater in einem Film mit ansehen, wie das Familienauto verschrottet wird und im Studio entscheiden, welcher der vor ihm stehenden Metallklötze mal sein geliebtes Auto war. Und die Toten Hosen dürfen die Wohnung einer Kandidatenfamilie verwüsten, die per Live-Schalte im Studio zusieht.
Das war so der Vorgriff einer gemeinen Unterhaltung, wie es dann im Privatfernsehen viel häufiger auch vorgekommen ist.
Die Privatsender wollten sich profilieren durch Shows, die frecher, freier, noch boshafter, noch hinterlistiger waren als die Shows der Öffentlich-Rechtlichen. Aber damit waren sie nicht Vorreiter, sondern haben sie eine gesellschaftliche Entwicklung weitergeführt, die ohnehin schon vorhanden war. Die Gesellschaft wurde freier, offener, vielleicht auch ein bisschen boshafter, zynischer, aber auf jeden Fall ironischer in den 80ern.
Und heute? Ist nicht nur die Gesellschaft zersplitterter, auch die Mediennutzung bei Fernsehshows hat sich radikal gewandelt in Zeiten von Handys, Streamingdiensten und Mediatheken. Die Top-Quoten von einst sind Geschichte. Der Zwang, um 20.15 Uhr der Eurovisionshymne zu lauschen und dann eine stundenlange Show zu sehen, um ja nichts zu verpassen. Alles passé. Ein breites Angebot an Shows gibt es weiterhin. Von Musikevents für Schlagerfans bis hin zu Quizsendungen in allen Facetten. Die ganze Familie versammelt sich jenseits von Sportgroßereignissen nur noch selten gemeinschaftlich vor dem Fernseher. Das Lagerfeuer der Nationen brennt weiterhin. Nur eben auf kleinerer Flamme.
Ich möchte immer singen, sie zum Lachen bringen. Showmaster, bleib mein Beruf.
Das war Florian Kummert mit der Geschichte der deutschen Fernsehshows. Einer Welt voller interessanter Persönlichkeiten. Wenn Sie sich für Gespräche mit spannenden Menschen interessieren, dann hören Sie noch mal in den Podcast Die blaue Couch rein. Da erzählen unterschiedliche Gäste aus ihrem bewegten Leben, geführt mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen von Gastgeberin Dominique Knoll und Gastgeber Thorsten Otto von Bayern 1. Sie treffen in diesem Sendungspodcast auf Persönlichkeiten aus Sport, Literatur, Kultur und Entertainment, die Ungewöhnliches und sehr Privates erzählen. Zum Beispiel Schauspielerin Maria Furtwängler, der Arzt Heinz Wilhelm Doc Esser, Moderator Hannes Ringelstetter oder die Skilegende Hilde Gerg. Neue Episoden des Blaue Couch Podcasts finden Sie montags bis donnerstags immer frisch in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.